Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Es geht heute um die heilige Katharina von Siena, eine faszinierende Frau. Das ist heute unser Thema und zu Gast bei uns Anne-Françoise Vater von der Gemeinschaft Emmanuel in Pentenried bei München. Es geht heute um die heilige Katharina von Siena, die 1347 bis 1380 in Italien gelebt hat. Sie zählt zum Dominikanerorden. Sie ist zur Kirchenlehrerin und Europapatronin erhoben worden und die Kirche feiert am 29. April, also heute, ihr Fest. Sie ist bei vielen vor allem deswegen bekannt, weil sie die Päpste bewegt hat, aus dem Exil in Avignon nach Rom zurückzukehren. Sie hat aber viel mehr zu bieten. Heute werden wir mehr über diese Heilige und ihre Spiritualität erfahren. Und dazu ist bei uns Anne-Françoise Vater aus Pentenried bei München. Sie ist Familienmutter und gehört zur Gemeinschaft Emmanuel. Grüß Gott, Frau Vater.
Ja, grüß Gott, Frau Kuhl.
Dann sind wir jetzt gespannt, mehr über die heilige Katharina von Siena zu erfahren. Es liegen viele Jahrhunderte dazwischen, aber sie ist trotzdem aktueller denn je. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Oh ja, danke sehr. Ich freue mich auch, dass ich über Katharina gerade heute an ihrem Namenstag sprechen darf. Und ich gratuliere alle Damen, die Katharina heißen und die uns zuhören. So, Katharina ist vor 640 Jahren gestorben. Und vor 50 Jahren, am 4. Oktober 1970, hat Papst Paul VI. Sie zur Kirchenlehrerin erklärt. Eine Woche, nachdem er dasselbe für die heilige Teresa von Avila getan hatte. Und damals, vor 50 Jahren, das war eine Sensation in der Kirche, denn bis dahin wurde dieser Titel nur Priestern, also geweihten Männern, verliehen. Aber Paul VI. Hat einfach beschlossen, dass der Titel einer Kirchenlehrerin heiligen Frauen verliehen werden kann, die durch Heiligkeit und außerordentliche Lehre zum allgemeinen Wohl der Kirche in besonderer Weise beigetragen haben. Und beides muss eben vorhanden sein für diesen Titel, ein heiligmäßiges Leben und eine außerordentliche Lehre, die zum Wohl der Kirche beiträgt. Und beides trifft bei Katharina zu, wie wir sehen werden. Sie betrachtet Sachen im Gebet und lehrt das, und sie lehrt auch durch ihr Leben. In der Kanonisationsbulle 1461 von Pius II. Hieß es: Ihre Gelehrsamkeit war von Gott eingegeben, nicht durch Studium erworben. Und niemand kam zu ihr, der nicht weiser und besser fortging. Also ich glaube, etwas Schöneres kann man über jemanden nicht sagen, oder? Und in einer Audienz sagte Papst Benedikt XVI. 2010 über Katharina, dass Gott in Augenblicken großer Schwierigkeiten seinem Volk hilft, indem er heilige Männer und Frauen erweckt, die den Verstand und das Herz aufrütteln und Bekehrung und Erneuerung bewirken. Und genau das hat Katharina getan. Sie hat die Menschen ihrer Zeit derart aufgerüttelt, dass man nur staunen kann, was im angeblich so finsteren Mittelalter eine Frau alles bewirken konnte. Am Anfang wollen wir uns zuerst in Gedanken in das 14. Jahrhundert versetzen. Das war ein absolut schreckliches Jahrhundert. Das ist das Jahrhundert der Beulenpest, der abendländlichen Kirchenspaltung und des Hundertjährigen Krieges. Als Katharina 1347 in Siena in Italien geboren wird, haben Handelsschiffe die Beulenpest nach Europa gebracht. Und die Historiker schätzen, dass ein Drittel der europäischen Bevölkerung an dieser Pandemie gestorben ist. Und diese Pandemie breitet sich wellenartig aus. Und als Katharina 27 Jahre alt ist, sterben sogar 8 Mitglieder ihrer eigenen Familie an der Pest in Siena. Und diese Pest, die verbreitet eine Atmosphäre der Angst. Und man sieht dann zweierlei Reaktionen darauf. Auf der einen Seite diejenigen, die sich ins Vergnügen stürzen, um die Lebenszeit, die ihnen noch bleibt, bis zum Exzess zu genießen. Und dann auf der anderen Seite so religiöse Fanatiker, die Menschen mit ihren Endzeitvisionen voll in Panik versetzen. Parallel dazu herrscht eine furchtbare Hungersnot. Das heißt, wer nicht an der Pest stirbt, stirbt an Hunger. Außenpolitisch ist die Lage angespannt. Die Christenheit wird von außen durch die Muslime bedroht. Und im Innen sind es die Christen, also die Franzosen und die Engländer, die sich im Hundertjährigen Krieg bekämpfen. Aber sogar in den friedlichen Gegenden, da gibt es marodierende Söldnertruppen und die erpressen Geld von den Bewohnern, die bedrohen sie. Also man kann sagen, überall lauert Gefahr. Aber innenpolitisch ist in Italien die Lage nicht besser. In Siena, also in der Geburtsstadt von Katharina, da herrschen sittliche rohe Gewalt und politische Instabilität. Man stürzt sich von einer Revolte in die andere. Parteien formieren sich und das kleine Volk, zu welchem die Familie von Katharina gehört, beteiligt sich gerne an diesen ganzen Kämpfen. Und nun zur Lage der Kirche. In Rom ist die Lage genauso gefährlich wie in Siena mit Unruhen, Revolten, Kriegen und deshalb haben die Päpste es vorgezogen, nach Avignon, also im Süden Frankreich, den Sitz des Papsttums zu verlegen. Und nach dem Tod des Papstes wählen die Kardinäle Urban VI. Zum Papst, aber gleich darauf einen Gegenpapst, der nach Avignon umzieht. Dann können Sie sich die Verwirrung der armen Christenheit vorstellen. Manche Regierungschefs unterstützen den Papst in Avignon, die anderen den Papst in Rom. Aber wie soll das kleine Volk wissen, wer der echte Papst ist? Damals gab es kein Internet und man erfuhr erst viel später, was passiert war und oft war es nicht mal die Wahrheit. Wer war also der legitime Papst? Das war wirklich eine harte Prüfung für die Christenheit. Also wir sehen, in welchem schwierigen Kontext Katharina gelebt hat. Aber gerade in dieser chaotischen Zeit benutzt Gott diese Frau mit ihrem Charakter, mit ihren Begabungen, mit ihren Charismen, um zur Erneuerung seiner Kirche beizutragen. Also, wer war diese Katharina von Siena? Sie wurde am 25. März 1347 in Siena geboren. Ihr Vater, Jacopo Benincasa, war Färbermeister und ihre Mutter, Lapa, war eine tüchtige Hausfrau. Wissen Sie, wie viele Kinder sie hatte? 25. Und Katharina ist die 23. Ihre Zwillingsschwester ist bei der Geburt gestorben. Die Familie von Katharina ist nicht reich, aber sie sind wohlhabend und die gehören zum Kleinvolk, das in den italienischen Städten immer mehr an Einfluss gewann. Katharina ist ein braves, intelligentes und aufgewecktes Kind. Und schon früh betet sie gern. Man erzählt, dass sie beim Treppensteigen bei jeder Stufe ein Ave Maria gebetet hat. Und im Alter von 6 oder 7 Jahren hat sie ihre erste Vision. Sie war mit ihrem großen Bruder Stefano zu Besuch bei ihrer verheirateten Schwester gewesen. Und auf dem Rückweg, mitten auf der Straße, also die Straße war voller Menschen und Haustiere, es war laut und da schaut Katharina auf dem Dach der Dominikanerkirche hinauf und auf diesem Dach sieht sie ein prächtiges, königliches Zelt und in dem Zelt sitzt Jesus auf einem Thron. Der ist mit bischöflichen Gewändern gekleidet und auf dem Kopf trägt er eine Tiara. Das ist diese dreifache Krone, die Papstkrone. Und bei ihm waren die Aposteln Petrus und Paulus und der heilige Johannes. Und nun lächelt Jesus Katharina liebevoll an und er segnet sie. Und vor lauter Liebe, die Christus in ihr auslöste, als er sie zärtlich anschaute, wurde sie ganz in den umgewandelt, den sie voll Liebe anblickte. Und Katharina spürt in ihrem Herzen, wie zärtlich sie geliebt wird. Und diese Vision wird für den Rest ihres Lebens entscheidend sein. Als ihr Bruder es endlich geschafft hat, sie war zu rütteln, sie war in Ekstase, ist sie nicht mehr dieselbe. Und bereits in dieser Vision finden wir die Schlüssel, um die Mission von Katharina zu verstehen. Erstens, sie macht die wunderbare Erfahrung, dass sie zärtlich von Gott geliebt wird. Zweitens, sie sieht Christus, der päpstliche Gewänder trägt und sie begreift, dass Christus und seine Kirche eins sind. Und dass Christus zu lieben auch heißt, die Kirche zu lieben, die sein mystisches Leib ist. Und drittens, Christus lieben heißt aber auch, den Nächsten zu lieben. Und den Nächsten wahrhaftig zu lieben heißt, nicht nur für sein leibliches Wohl zu sorgen, sondern alles Mögliche zu tun, um ihn in das Herz der Kirche zurückzuholen, wo er das Heil für seine Seele finden wird. Da ist alles drin. Und Katharina, die eine solche Erfahrung der Liebe Gottes gemacht hat, begreift, dass für sie persönlich die einzig richtige Antwort auf diese Liebe ist, dass sie sich ganz Gott weiht. Und mit 7 Jahren legt sie heimlich ein Gelübde der Jungfräulichkeit ab. Damals wäre ihr größter Wunsch gewesen, einerseits sich in die Wüste zurückzuziehen, um zu beten, und andererseits aber für das Seelenheil der Menschen zu sorgen. Und wir werden sehen, wie sie später beides verbinden konnte. Als Katharina 12 Jahre alt ist, will ihre Familie sie verheiraten, so wie es damals üblich war. Aber sobald ein junger Mann in die Nähe kommt, flieht Katharina. Und ihre Mutter bittet eine der großen Schwestern, Katharina zu einer Heirat zu bewegen. Das Einzige, was La Paz, ihre Mutter, erreicht, ist, dass Katharina sich bereit erklärt, sich die Haare zu färben. Aber für sie kommt eine Heirat nicht in Frage. Und als kurze Zeit später ihre Schwester bei der Geburt ihres Kindes stirbt, ist Katharina mehr denn je entschlossen, nur für Gott zu leben. Und um ihrer Familie die Ernsthaftigkeit ihres Entschlusses zu beweisen, schneidet sie sich kurzerhand die Haare ab. Und sie können sich das Drama in der Familie vorstellen. Aber nichts kann sie von ihrem Entschluss abbringen. Also, um sie zu bestrafen, nimmt die Familie ihr jegliche Freiheit weg. Sie hat kein eigenes Zimmer mehr, wo sie sich zurückziehen könnte. Sie muss von früh bis spät im Haus ihrer Eltern als Magd arbeiten. Einige ihrer Geschwister sind zwar bereits verstorben, aber von 25 bleiben genug übrig, die sie bedienen muss. Und man lässt ihr keine einzige freie Minute, um zu beten. Sie wird gedemütigt, sie wird beschimpft, man redet auf sie ein, aber nichts hilft. Und Katharina, die ohne Gott nicht leben will und auch nicht leben kann, sie findet einen Weg, um immer in seiner Gegenwart zu bleiben. Auf Eingebung des Heiligen Geistes macht sie sich eine Zelle in ihrer eigenen Seele. Sie stellt sich vor, dass ihre Seele ihre Klosterzelle ist, und während sie arbeitet, zieht sie sich dort zurück, um denjenigen zu treffen, den sie liebt und der immer dort auf sie wartet. In einem Brief schreibt sie: An jedem Ort findet die Seele ins Gebet, denn sie trägt den Raum, in dem Gott aus Gnade wohnt und in dem wir immerwährend beten sollen, nämlich das Haus unserer Seele immer mit sich. Dieses Haus, wo Gott wohnt, tragen wir immer bei uns. Und eine zweite Möglichkeit hat sie sich ausgedacht, um mit Jesus vereint zu sein. Wenn sie ihre Eltern und ihre Geschwister bedient, stellt sie sich vor, dass sie Jesus, Maria und die Aposteln wären. Und so macht sie es so gut wie möglich aus Liebe zu Jesus. Und so lebt Katharina, bis sie 18 Jahre alt ist. Und endlich mit 18 vertraut sie ihrem Vater das Gelübde der Jungfräulichkeit an, den sie mit 7 Jahren abgelegt hatte. Und ihr Vater ist berührt. Und nun ist er endlich überzeugt von der Ernsthaftigkeit des Rufes seiner Tochter. Und er schenkt ihr endlich ihre Freiheit zurück. Schon seit sie klein ist, hat sich Katharina vom heiligen Dominikus angezogen gefühlt. Und dann, wie Dominikus, ist sie von der Sorge erfüllt um die Sünder. Dominikus, der immer betete, was wird aus den Sündern werden? Und sie wäre deshalb so gern ein Predigermönch gewesen, um die Menschen zu bekehren. Aber damals war es für eine Frau unmöglich. Und die einzige Möglichkeit, Dominikanerin zu sein, war Klosterschwester zu werden. Und das wollte sie nicht. Sie spürte, dass sie zu etwas anderem berufen war. Aber wozu? Wozu war sie berufen? Eines Tages sah sie in einer Vision den heiligen Dominikus, der ihr mit einem Schwesternkleid auf dem Arm entgegenkam. Das Kleid, das war das Gewand der Bußschwestern des heiligen Dominikus, die damals in Siena eine Art dritten Orden bildeten. Und diese Frauen, die trugen ein weißes Kleid und darüber einen langen schwarzen Mantel und einen weißen Schleier. Und man nannte sie die Mantellatinnen des heiligen Dominikus. Und diese Gruppe, die bestand aus Witwen reiferen Alters und älteren Jungfrauen. Sie wohnten bei ihren Familien, dienten den Kranken, besorgten Gefangene und bemühten sich um die Bekehrung der Sünder und vor allem die widmeten sich dem Gebet. Und Katharina darf eine Weile eintreten. Anfangs fanden sie sie zu schön dafür, aber sie haben sie doch aufgenommen. Und sie lebte diese Berufung auf ihre eigene Art. Im Haus ihrer Eltern hat sie sich eine winzige Zelle eingerichtet und die hat sie nur verlassen, um zur Messe in die Kirche der Dominikaner zu gehen. Und sie hat immer geschwiegen, nur für die Beichte hat sie gesprochen. Sie hat streng gefastet, Bußübungen getan und sehr wenig geschlafen. Und während diesen 3 Jahren beschenkt der Herr sie mit Visionen, Ekstasen und mystischen Gnaden aller Art. Aber gleichzeitig erlebt sie furchtbare Versuchungen und Zeiten der völligen Nacht. Aber so wurde ihr Herz gereinigt und immer mehr stellt sie fest, dass Gott alles ist und sie gar nicht. Und Gott sagt ihr, ich bin der, welcher ist und du bist die, welche nicht ist. Sie begreift nicht nur die Größe Gottes, sondern immer mehr auch, dass die Liebe das Wesen Gottes ist. Und er sagt hier in einem Dialog etwas Wunderschönes. Er sagt, er spricht zu uns Menschen und sagt, euer Stoff, das heißt das, woraus ihr besteht, ist die Liebe. Denn ich schuf euch aus Liebe und darum könnt ihr ohne Liebe nicht leben. Ich habe die Seele erschaffen und liebesfähig gemacht, und zwar so sehr, dass sie ohne Liebe nicht leben kann. Die Liebe ist ihre Speise. Und am Ende des 3. Jahres, als Katharina am eigenen Leib erfahren hat, dass sie aus eigener Kraft nichts ist und nichts kann, wird ihr eine besondere Gnade zuteil. Das ist die Gnade der mystischen Vermählung. Jesus erscheint ihr mit Maria und mit dem heiligen Dominikus. Und sogar für Musik ist gesorgt, denn König David ist dabei und spielt die Harfe. Und dann nimmt Maria Katharinas Hand und reicht sie ihrem Sohn, der ihr einen Ring an den Finger steckt. Und nur Katharina kann diesen Ring sehen. Und Jesus schenkt es ihr als Unterpfand der nie fehlenden göttlichen Hilfe und Gnade. Aber wie alle mystischen Gnaden, die Gott schenkt, ist diese Vermählung mit einem Auftrag verbunden. Jetzt, wo Katharina ihr ganzes Herz Gott geschenkt hat, soll sie die Menschen zu Christus zurückführen. Und das geht eben nicht von ihrer Zelle aus. Katharina, die nur von Zweisamkeit mit Gott geträumt hatte, wird nun abrupt in die Banalität des familiären Alltags zurückgeschickt. Jesus befiehlt ihr, nun geh, es ist Zeit zum Mittagessen. Und deine Leute setzen sich eben zu Tisch. Und Katharina ist fassungslos. Sie weint und sagt, oh mein Gott, du Entzücken meines Herzens, warum stößt du mich von dir? Bitte lass nicht zu, dass ich ertragen muss, von dir getrennt zu sein. Du weißt doch, dass ich vor der Gesellschaft geflüchtet bin, damit ich mit dir sein kann, mein Herr und mein Gott. Und jetzt, wo ich dich mit Hilfe deiner Barmherzigkeit gefunden habe, kann ich einen solch unvergleichlichen Schatz doch nicht mehr verlassen und mich mit den menschlichen Belangen befassen. Nun, so geht es seitenweise weiter. Und was antwortet hier der Herr? O meine sanfte Tochter, lass es an dir geschehen, denn so wirst du meiner Gnade ermöglichen, Früchte zu tragen, nicht nur in dir, sondern auch in den anderen. Ich habe überhaupt nicht vor, mich von dir in irgendeiner Weise zu trennen, aber die Liebe für die Menschen wird dich noch fester an mich binden. Du weißt, dass mein Gebot der Liebe ein doppeltes ist, die Liebe zu mir und die Liebe zum Nächsten. Darin sind das Gesetz und die Propheten enthalten. Lass es an dir geschehen. Ich stelle mir vor, wie sanft, aber bestimmt es Jesus zu Katharina gesagt hat. Und sie gehorcht, schweren Herzens, aber sie gehorcht aus Liebe zu Jesus. Und tatsächlich macht sie die Erfahrung, dass die Liebe zum Nächsten sie noch näher an Gott bringt. Und in ihren Reden und Briefen ermutigt sie die anderen, es auch zu tun. Sie schreibt, der Nächste wurde uns als Mittel geschenkt, um die Liebe, die wir für Gott empfinden, zu zeigen. Oder wir müssen Gott über die Liebe zum Nächsten lieben und dadurch zeigen, dass wir Gott lieben. Gott selber erklärt es ihr. Ich fordere von euch gleiche Liebe, wie ich sie euch entgegenbringe. Dies ist zwar unmöglich, denn ich liebte euch bereits ohne Gegenliebe. Somit ist jede Liebe, die ihr mir entgegenbringt, geschuldet und nicht umsonst. Sie ist eure Pflicht, während meine Liebe zu euch ein Gnadengeschenk ist, das ich euch nicht schulde. Ihr könnt mir die Liebe, die ich von euch fordere, niemals schenken. Deshalb habe ich euch neben den Mitmenschen gestellt, damit ihr ihm das gebt, was ihr mir nicht geben könnt. Die rückhaltlose, ungeschuldete und uneigennützige Liebe, und ich will es an mir getan ansehen, was ihr dem Nächsten tut. Sind Dialog 64. Und so verlässt Katharina ihre Zelle, sie nimmt ihre Arbeit im Haus ihrer Eltern wieder auf und sie kümmert sich immer mehr draußen um die Armen und die Kranken in ihrer Nachbarschaft. Und 3 Jahre später, sie ist nun 23 Jahre alt, wir sind im Jahr 1370, erfährt Katharina eine fast einmalige Gnade in der Kirchengeschichte. Gott hatte ihr einen unerschütterlichen Glauben geschenkt, aber Katharina wollte noch mehr. Sie wünschte sich, ihr Herz solle noch mehr aufnahmefähig, noch offener für die Liebe und den Willen des Herrn werden. Und sie stützte sich dabei auf dem Wort des Propheten Ezechiel: Ich nehme ihr Herz aus Stein und gebe ihnen ein Herz aus Fleisch. Also, was macht Katharina? Über einen längeren Zeitraum betet sie immer wieder unermüdlich den Vers aus dem Psalm 51. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Und das ist auch ein Gebet, das wir täglich machen könnten. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz. Und Gott hat sie erhört. Jesus erscheint ihr, nimmt ihr ihr Herz aus ihrer Brust raus und sie lebt einige Tage ohne Herz. Und dann, während eines Gottesdienstes, kommt Jesus zu ihr, öffnet ihre Seite und legt sein eigenes Herz in ihrer Brust. Und dabei sagt er ihr: Schau, meine liebe, teure Tochter, ich habe dir dein Herz genommen und dir dafür meines zu geben. So wird es lebenlang in dir schlagen. Seitdem und bis zu ihrem Tod schlug das Herz von Jesus in der Brust von Katharina. Und es ist kein Wunder, dieses göttliche Herz hat die Menschen wie ein Magnet angezogen. Denn von da an nehmen die Bekehrung um Katharina herum sprunghaft zu. Und Katharina jubelt. Meine Seele ist von einer solchen Freude erfüllt, eines solchen Jubel, dass ich nur staune, dass sie in meinem Körper bleiben kann. Meine Liebe zum Nächsten brennt so sehr, dass ich für jeden Beliebigen den Tod mit Freude im Herzen erleiden würde. Merken wir, was sie sagt? Sie würde für jeden den Tod mit Freude erleiden. Ist es nicht genau das, was Jesus für uns getan hat? Jesus, dessen Herz nun in der Brust von Katharina schlägt? Ich weiß, dass wahrscheinlich keiner von uns einen solchen Herzenstausch erleben wird. Aber was jeder von uns erbeten kann, ist, dass wir Jesus bitten, dass von Tag zu Tag unser Herz seinem ähnlicher wird, dass wir demütiger werden, sanfter, liebevoller, dass seine Liebe in unserem Herz brennt, eine Liebe zu Gott und zum Nächsten. Und bis zu ihrem Tod wird alles, was Katharina tut, ein bewusster Akt der Liebe sein. Eine Liebe, die sich in Wort durch die Verkündigung, in Gebet durch die Fürbitte und in Taten der Nächstenliebe zeigen wird. Im selben Sommer passiert etwas, das ihre Mitmenschen sehr erschrickt. Katharina liebt Gott und die Menschen mit einer solchen Leidenschaft, dass ihr Herz explodiert, also das zerbricht. Und sie stirbt eines mystischen Todes. Mehrere Leute sind Zeuge, dass sie 4 Stunden lang nicht mehr atmet und ihr Herz nicht mehr schlägt. Und nach 4 Stunden erwacht sie und erzählt ihrem Beichtvater, was sie da erlebt hat. Christus hat sie in den Himmel geholt, aber er hat sie vor die Wahl gestellt. Entweder sie kommt sofort zu ihm in den Himmel oder, und das erwartet er von ihr, sie kehrt in die Welt zurück, um dort für das Heil der Menschen zu arbeiten. Er sagt ihr: Das Heil vieler Seelen erfordert deine Rückkehr und du wirst fortan weder deine bisherige Lebensweise beibehalten, noch in Zukunft eine Zelle als Wohnung haben. Du wirst vielmehr deine Heimatstadt verlassen müssen, um des Heils der Seelen willen. Ich aber werde immer mit dir sein, dich führen und zurückführen. Und du wirst meines Namens Ehre und das Zeugnis des Geistes vor Große und Kleine, vor Laien, Kleriker und Ordensleute tragen. Ich werde dir einen Mund geben und solche Weisheit, dass ihr niemand widerstehen kann. Ich werde dich auch vor Päpste, vor die Lenker der Kirche und des christlichen Volkes führen, denn so ist es meine Art zu handeln. Ich lasse durch das, was schwach ist, den Hochmut der Starken zu Schanden werden. Und Katharina akzeptiert, in die Welt zurückzukehren. Aber ihr Leben lang wird sie unter dem Schmerz leiden, auf den Himmel verzichtet zu haben. Sie weint 3 Tage lang ununterbrochen. Und einmal wird sie sogar sagen, ich habe die Herrlichkeit der Heiligen und die Strafen der Sünder gesehen und erkannt. Doch ehe ich vielen Seelen geholfen hatte, durfte ich noch nicht sterben. Kann es da jemanden überraschen, dass mir seither nichts näher am Herzen liegt als all die Männer und Frauen, die mir der Allerhöchste anvertraut hat, damit ich sie mahne und vom Bösen zum Guten wende? Ich habe wahrhaftig keinen geringen Preis dafür bezahlt. Ihretwegen hat mich der Herr verbannt. Ihretwegen bleibe ich auf ungewisse Zeit von seiner Herrlichkeit ausgeschlossen. Und sie fleht oft zum Herrn, dass Gott sie in das Tor der Hölle stellen möge, damit sie die Sünder hindern könne, hineinzugehen. Ja, Katharina will wirklich allen Seelen helfen, weil Gott sie darum gebeten hat. Und durch ihre Ausstrahlung und ihre Liebe zieht Katharina immer mehr Menschen an. Einige gruppieren sich um sie und die bilden die sogenannte Familie. Unter ihnen sind einige Personen aus ihrer eigenen Familie, ihre Mama ist dazugekommen. Es sind auch Dominikaner und Franziskaner, aber auch Laien jeden Alters, manche verheiratet, andere nicht. Manche sind sehr gebildet, andere gar nicht. Und die meisten dieser Laien, die sich ihr anschließen, sind bekehrte Sünder, die eher aus dem Adel als aus dem einfachen Volk stammen. Also richtig große Fische waren darunter. Durch ihr Wort und durch ihr Leben bewirkt Karina die Bekehrung vieler Menschen. Und diese Familie begleitet sie auf all ihren Reisen. Sie nennen sie die deutsche Mama, die sanfte Mutter. Und die Stimmung ist sehr brüderlich, fröhlich, einfach. Jeder weiß sich von Katharina geliebt und verstanden. Sie konnte manchmal streng sein, aber sie blieb dabei immer sanft. Ich möchte Ihnen etwas zitieren, was ein Zeuge anlässlich ihres Heiligsprechungsprozesses bezeugt hat. Denn ich finde, es beschreibt wunderbar, welche Wirkung Katharina auf Menschen hatte. Er sagt, sie war eine junge Frau und hatte ein frohes Gesicht. Von ihr strömte, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, eine verborgene Kraft aus. Und zwar nicht nur, wenn sie sprach, sondern einfach aus dem Umgang mit ihr. Man fühlte sich mächtig zum Guten gezogen und empfand eine solche Freude an Gott, dass alle Traurigkeit aus dem Herzen verschwand, alle innere Müdigkeit und Überdruss flohen. Jede Erinnerung an irgendwelche Angst oder Bedrängnis wich und stattdessen stellte sich ein so tiefer und ungewöhnlicher Friede im Herzen ein, dass ein jeder sich über sich selbst wunderte und voll Freude im Stillen zu sich sprach, hier ist gut sein, wir wollen 3 Hütten bauen. Ist das nicht schön? Und am Pfingsten 1374 geschieht ein wichtiges Ereignis im Leben von Katharina. Sie trifft sich in Florenz mit dem Kapitel der Predigerbrüder. Die waren neugierig auf diese Katharina, die in allen Munden war. Und ich glaube, die wollten sie wahrscheinlich auch prüfen. Aber ihre offensichtliche Heiligkeit, ihr feines Gespür für die Wahrheiten des Glaubens und ihre Liebe zur Kirche überzeugen sie von der Notwendigkeit, die Gruppe um Katharina zu unterstützen. Und Raimund von Capua wurde durch den Ordensmeister beauftragt, Katharina und ihre Gefährtinnen zu leiten und zurechtzuweisen. Raimund hatte viel Erfahrung in der Begleitung von Klosterschwestern und er war klug und fromm, hatte eine gute theologische und juristische Ausbildung. Und anfangs begegnete er Katharina mit Misstrauen und er prüfte sie gründlich. Aber sehr bald war er so von ihrer außergewöhnlichen Berufung und Begnaden überzeugt und er wird sich als die Stütze erweisen, die sie gebraucht hatte. Und zwischen den beiden entwickelte sich eine tiefe geistliche Freundschaft. Und Raimund, ihm verdanken wir das meiste dessen, was wir heute über Katharina wissen. Ein Jahr später wird Katharina in Pisa die Wundmale Christi empfangen. Die sind zwar unsichtbar auf ihre Bitte hin, aber sehr schmerzhaft. Und Katharina war nach Pisa gerufen worden, um das, was wir heute so eine Stadtpfarrmission nennen würden, durchzuführen. Ein junger Dominikaner, der dabei war, schreibt: Ich sah sie in Pisa, wie sie zu einigen Sündern sprach. Ihre Predigten waren so tief, so feurig und so kraftvoll, dass sie diese Sünder sofort verwandelten. Ja, jetzt erfüllt sich das, was sie schon mit 7 Jahren sich gewünscht hatte. Sie lebt ein Leben in der Kontemplation, im inneren Gebet und gleichzeitig ist sie eine Wanderpredigerin, wie die männlichen Dominikaner. Und Katharina war beim Predigen so erfolgreich, dass Papst Gregor XI. Per päpstlicher Bulle verfügt, dass 3 Priester sie begleiten, die er mit speziellen Vollmachten ausstattet, um den Sündern die Absolution zu erteilen. Und es war echt nötig. Hören wir, was Raimund von Capua, der sie überall begleitete, über diese unglaubliche Frau schreibt und wie eine Pfarrmission à la Katharina von Siena aussieht. Also solche Frauen bräuchten wir für die Erneuerung der Kirche. Raimund schreibt: Manches Mal habe ich mit eigenen Augen gesehen, wie 1000 Personen und mehr, Männer und Frauen, angelaufen kamen, wie als ob eine unsichtbare Trompete sie gerufen hätte. Sie kamen von den Bergen oder von anderen Gebieten der Gegend um Siena, um die Heilige zu sehen und zu hören. Nicht nur ihre Reden, sondern auch ihr Anblick genügte, um ihnen die Reue für ihre Sünden empfinden zu lassen. Sie weinten, klagten über ihre Sünden und drängten sich um die Beichtväter. Ich war einer dieser Beichtväter und ich bin bei diesen Beichtenden einer solch lebhaften Reue begegnet, dass niemand daran Zweifel hätte haben können, dass eine große Menge an Gnaden aus dem Himmel in ihr Herz sich eingesenkt hatte. Und das ist nicht nur 1 oder 2 Mal passiert, sondern sehr oft. Ich muss zu meiner Beschämung und zur Verherrlichung von Katharina zugeben, dass die Menge der Beichtenden so zahlreich war, dass ich mich mehrmals von dieser Übermaß an Arbeit wie erdrückt gefühlt habe. Aber Katharina hörte nicht auf zu beten und wie ein Sieger, der gerade seine Gefangenen gefangen genommen hat, jubelte sie vor Freude im Herrn. Ich liebe diese Heilige. Vorhin hatten wir gehört, dass man sich in ihrer Nähe mächtig zum Guten gezogen fühlte und dass man eine solche Freude an Gott empfand. Und hier hören wir, dass ihr Anblick genügte, damit die Leute Reue über ihre Sünden empfinden und beichten gehen. Und das ist das Geniale bei Katharina. Sie verkündet die Freude an Gottes Liebe und Barmherzigkeit und gleichzeitig führt sie die Leute dazu, ihre Sünden zu bereuen und zu Gott zurückzukehren. Es ist kein Wunder, dass die Berühmtheit von Katharina sich immer mehr ausbreitet. Und nun ist die Zeit gekommen, dass sie direkt in die Politik eingreift. Denn damals war Politik und ist eng verbunden mit dem Leben der Kirche. Im Jahr 1375 führt Florenz Krieg gegen das Papsttum. Und es schafft sogar mehrere italienische Republiken gegen den Papst aufzuwiegeln. Und Gregor XI., der immer noch in Avignon residiert, sendet eine brutale Söldnertruppe gegen die Stadt. Und Katharina lässt sich von den Florentinern überreden, für sie zu plädieren, denn es war wirklich so, dass die päpstlichen Statthalter viel Unrechtes in Florenz getan hatten. Aber sie macht zur Bedingung, dass die Florentiner sich dem Papst wieder unterordnen. Also reist sie nach Avignon, wo sie im Juli den Papst trifft und ihn um Barmherzigkeit und um Frieden für Florenz anfleht. Sie hatte die Seele einer Mittlerin, aber was hinzukam und was für uns heute ein bisschen fremd ist, ist, dass sie auf sich nahm, auch für diese ganzen Sünden zu beten und anstelle der Sünder zu büßen. Und bei dieser Reise in Avignon versucht Katharina, den Papst zu überzeugen, endlich Avignon zu verlassen, nach Rom zurückzukehren. Denn dieser Papst hatte diese Entscheidung eigentlich schon längst getroffen. Er wusste, das war notwendig, aber ihm fehlt es an Charakterstärke und an Energie, um den Umzug durchzuführen. Und genau an diesem Punkt hat Katharina eine wichtige Rolle gespielt. Sie schreibt dem Papst mehrere Briefe. Ich sage euch, kommt, seid ein mutiger Mann, kein Feigling. Oder als Stellvertreter Christi sollen sie an dem Ort sich niederlassen, der allein ihnen zukommt. Kommen Sie also, kommen Sie und zögern Sie nicht länger. Fassen Sie Mut, denn Gott wird mit Ihnen sein. Also eine energische Frau, wie man sieht. Und endlich am 13. September 1376 verlässt Gregor XI. Avignon und bittet Katharina von Siena, nach Florenz umzuziehen. 2 Jahre später stirbt dieser Papst in Rom und nach seinem Tod kehrt Katharina nach Siena zurück. Und dort fängt sie an, das Buch, das sie als ihr Testament gilt, zu diktieren. Das ist der Dialog. Ich sage diktieren, denn Katharina kann kaum lesen und schreiben. Und dieses Buch enthält die Zusammenfassung, also den Kern ihrer Lehre. Sie diktiert, während sie in Ekstase ist. Und sie spricht in der ersten Person im Namen Gottes. Also kann man sagen, dass Gott direkt zu uns spricht in diesem Buch. Ich habe mehrfach aus diesem Buch zitiert. Das heißt, Gespräch von Gottes Vorsehung oder der Dialog oder Dialogus, je nachdem. Gregor XI. Stirbt im März und bereits am 8. April wurde ein neuer Papst gewählt, Urban VI. Aber das war ein jähzorniger und herrischer Mann. Und die Kardinäle, die ihn gewählt haben, die lassen sich seine Art nicht lange gefallen. Und schon im September machen sie so eine Art Putsch und wählen kurzerhand einen neuen Papst. Clemens VII., der sofort seinen Sitz nach Avignon verlegt. Und der legitime Papst, Urban VI., bittet Katharina, die den Ruf einer Heiligen hatte, nach Rom zu kommen, um ihn zu unterstützen. Also zieht sie nach Rom um und investiert sich grenzenlos in den Dienst des römischen Papstes. Sie schreibt zahlreiche Briefe an Staatsoberhäupter mit der Bitte, ihn zu unterstützen. Aber auch dem Papst schreibt sie, um ihn zu bitten, milder zu sein. Aber vor allem erschöpft sie sich in Gebeten und Selbstaufopferung für den Papst und die Kirche während den letzten 18 Monaten ihres Lebens. Sie schreibt an Raimund von Capua, dass sie sich der Braut Christi gänzlich geweiht hat. Ihr Leben, ihr Herz, ihre Liebe, ohne an sich selbst zu denken. Ja, sie opfert wirklich ihr Leben für die Kirche. Aber wir brauchen nicht meinen, dass sie sich irgendwelche Illusionen über den Papst, die Kardinäle und die Priester machte. Sie sieht sehr wohl ihre Schwächen und ihre Sündhaftigkeit bei manchen. Aber in ihnen sieht sie die Gesalbten Gottes. Und hier möchte ich, dass wir uns Zeit nehmen zu schauen, was Katharina uns heute noch über die Kirche und die Priester zu sagen hat. In einem Gebet sagt sie zu Gott, O ewiger Vater, O du Nacht der Liebe, du hast dich in dein Geschöpf verliebt. Du bist voll Freude und Entzücken über es in dir selbst, als wärst du betrunken vor Sehnsucht nach seinem Heil. Doch sie läuft fort von dir und du gehst sie suchen. Sie streunt in der Ferne herum und du kommst ihr näher. Du hast dich in unsere Menschennatur gekleidet. Näher konntest du ja nicht kommen. Das heißt, wir sind weggelaufen von Gott und um uns zu suchen, hat Gott in Jesus unsere Menschennatur angenommen. Und um die Würde des Priesters zu erklären, greift Gott eben auf diese Menschwerdung zurück. Er sagt zu Katharina, ich will dir die Würde der Diener der Heiligen Kirche schildern, zu der ich sie in meiner Güte erhob. Diese Würde übertrifft noch die Liebe, die ich allgemein für meine Geschöpfe hegte, also für uns, indem ich euch nach meinem Bild und Gleichnis schuf und im Blut meines eingeborenen Sohnes neu zur Gnade erschuf. Durch die Einigung, die meine Gottheit mit der menschlichen Natur einging, gelangtet ihr zu solcher Vorzüglichkeit, dass ihr den Engel an Würde und Erhabenheit überragt, da ich eure Natur annahm und nie nicht die des Engels. Somit wurde Gott Mensch und der Mensch wurde Gott durch die Vereinigung meiner göttlichen Natur mit eurer menschlichen. Kapitel 110 im Dialogus. Haben wir richtig gehört? Dadurch, dass Jesus unsere menschliche Natur angenommen hat, überragen wir die Engel an Würde und Erhabenheit. Und unter diesen schon so erhabenen Menschen, hat Gott einige auserwählt, die er mit einer noch größeren Würde ausgestattet hat. Und das sind die Priester. Er sagt, unter diesen Menschen habe ich meine Diener, also die Priester, auserwählt, damit euch durch sie das Blut des demütigen und unbefleckten Lammes meines eingeborenen Sohnes gespendet werde. Und das ist ein Schlüsselwort, um die Kirche und die Priester zu verstehen. Es geht um das Blut, das Jesus für uns am Kreuz vergossen hat. Das Wort Blut kommt immer wieder vor bei Katharina. Und für sie bedeutet Blut Liebe und auch die Feuersglut der Liebe. Dieses Blut ist das Zeichen einer göttlichen Liebe, die grenzenlos ist. Katharina sagt zu Jesus, dein Blut bezeugt deine Liebe. Es sagt uns, dass du uns aus Liebe, aus einer glühenden Liebe und nur aus Liebe erlöst hast, denn du brauchtest uns nicht. Und dieses Blut hat der dreifaltige Gott seiner Kirche anvertraut. Und damit die Kirche es uns an uns allen durch die Sakramente austeilt. Jesus sagt zu Katharina, indem ich Blut und Wasser vergoss, ließ ich euch die heilige Taufe im Wasser erkennen, die in der Kraft des Blutes empfangen wird. Und die Taufe wäscht uns von der Ursünde durch das Blut, das Jesus am Kreuz für uns vergossen hat. Und in der Beichte empfangen wir die Vergebung der Sünden, weil Gott barmherzig ist. Jesus sagt zu Katharina, meine Barmherzigkeit, die euch das Blut vermittelt, ist ganz unvergleichlich größer als jede Sünde, die in der Welt begangen wird. Und dieses Blut Christi empfangen wir natürlich im Sakrament der Eucharistie. Und jetzt muss ich Ihnen ein ganz langes Zitat über die Eucharistie zumuten, weil sie so einleuchtend ist. Es ist im Kapitel 111 des Dialogus. O mein liebes Kind, öffne gut das Auge deines Geistes und blicke in den Abgrund meiner Liebe. Es gibt kein Geistwesen, dessen Herz nicht zerfließen müsste beim Anblick der Wohltat, die ihr neben vielen anderen in diesem Sakrament von mir erhalten habt. Mit welchen Augen, liebstes Kind, müsst ihr, du und die übrigen, dieses Geheimnis anschauen, betrachten und berühren? Und nicht bloß mit dem leiblichen Tastsinn und dem Sehen, denn hier versagen alle körperlichen Sinne. Du siehst, das Auge nimmt nichts weiter wahr als die weiße Farbe des Brotes. Die Hand berührt nichts und der Geschmackssinn schmeckt nichts als Brot. Also werden die groben leiblichen Sinne getäuscht. Nicht aber das Gespür der Seele, sofern sie es nicht selber will und sich durch Untreue des Lichtes des heiligsten Glaubens beraubt. Wer schmeckt, wer sieht und berührt dieses Sakrament? Die Sinne der Seele. Mit welchem Auge wird es gesehen? Mit dem Auge des Geistes, sofern der heiligste Glaube die Pupille dieses Auges ist. Das Bild ist gut, oder? Und der Glaube ist die Pupille des geistlichen Auges. Und ohne Pupille, das wissen wir, können wir nicht sehen. Ich zitiere weiter. Der Auge des Geistes sind in der weißen Hostie den ganzen Gott und den ganzen Menschen, die göttliche Natur mit der menschlichen vereint, Christi Leib, Seele und Blut. Es sieht die Seele vereint mit dem Leib, Seele und Leib aber eins mit meiner göttlichen Natur und niemals gelöst von ihr. Der leibliche Geschmackssinn schmeckt das Brot, die Seele aber schmeckt Gott und Mensch. Also siehst du, dass die Sinne des Leibes getäuscht werden, nicht aber die der Seele. So, ich finde es eine wunderschöne Beschreibung der Eucharistie. Und diese Eucharistie, das Blut seines Sohnes, hat Gott der Kirche anvertraut. Im Dialog erklärt Gott Vater, dass die Kirche wie ein Weinkeller ist, in welchem sich das Blut seines Sohnes befindet und dass alle Sakramente aus diesem Blut ihre wirkende und lebensspendende Kraft ziehen. Und an der Tür dieses Kellers steht der Papst und ihm ist es aufgetragen, das Blut auszuteilen und Diener einzusetzen, damit sie helfen, das Blut dem ganzen weltumfassenden Leib der Christenheit zuzuführen. Das heißt, Papst und Priester sind mit der Ausspendung des Blutes beauftragt, der Sakramente. Und deshalb verlangt Gott, dass wir den Priestern Ehrfurcht entgegenbringen. Nicht, weil sie bessere Menschen wären als sie und ich, sondern weil Gott ihnen das Blut seines Sohnes anvertraut hat. Und Gott sagt einen erstaunlichen Satz: Jedes Zeichen der Ehrfurcht, das man ihnen erweist, gilt nicht ihnen, sondern mir, Kraft des Blutes, das sie auszuspenden haben. Und jetzt kommt es heftig, aber es gibt einem ganz schön zu denken. Gott sagt: Und wie die ihnen, also den Priestern, bezeugte Ehrfurcht mir gilt, so auch die Ehrfurchtlosigkeit. Denn ihr solltet ihnen Ehrfurcht nicht um ihretwillen entgegenbringen, sondern um der Vollmacht willen, die ich ihnen gab. Deshalb kann sich keiner mit den Worten entschuldigen: Ich will die Kirche nicht beleidigen und empöre mich nicht gegen sie, sondern bloß gegen die Fehler ihrer schlechten Hirten. Mich trifft der Schimpf, wie mir die Ehrfurcht galt. Und so trifft mich jeder Schaden, jeder Hohn, die man ihnen zufügt. Alles, was man den Priestern antut, erachte ich als mir angetan. Und ich sage und wiederhole, dass ich nicht will, dass man an meine Gesalbten rührt. Mir steht es zu, sie zu strafen, nicht den Menschen. Also wenn ich das lese, ich denke, wir neigen viel zu oft dazu, unsere Priester zu kritisieren. Aber Gott sagt uns: Rührt meine Gesalbten nicht an, denn diese Sünde ist unmittelbar gegen mich gerichtet. Gott differenziert. Wir dürfen die Sünden manche Priester verabscheuen, aber ihre Person achten und vor allem für sie beten. Gott sagt zu Katharina über die sündigen Priester: Jene müssen euch missfallen und ihr sollt ihre Fehler verabscheuen, euch aber bemühen, sie in Liebe und heiligem Gebet mit Tränen und großem Verlangen mir darzubringen, damit ich sie in meiner Güte neu ins Gewand der Liebe kleide. Ihr wisst ja, dass ich ihnen Gnade erweisen will, sofern sie sich nur bereit machen, sie aufzunehmen und ihr willig seid, mich darum zu bitten. Ich gab sie euch, damit sie euch Engel auf Erden seien. Sind sie es nicht, so müsst ihr mich für sie bitten, nicht aber sie verurteilen. Das Urteil überlasst mir und ich werde ihnen aufgrund eurer Gebete Barmherzigkeit erweisen, sofern sie diese annehmen wollen. So, Katharina lebt im 14. Jahrhundert, aber ihre Botschaft ist heute so aktuell. Wir sollen für unsere Priester beten. Sie brauchen unser Gebet. Beten wir für sie, beten wir auch um neue Berufungen. Wir können dankbar sein für jeden Priester, der sein Leben für die Kirche und für uns dann hingegeben hat. Katharina verehrt und liebt die Kirche. Sie sagt kurz und bündig: Die Kirche ist nichts anderes als Christus selbst. Und weil sie diese Kirche so sehr liebt, schläft sie sich jeden Morgen in die Frühmesse ins Petersdom, obwohl sie körperlich extrem schwach ist. Sie fühlt den Tod nahen. Sie besteht nur noch aus Haut und Knochen. Im Januar hat sie eine Vision, wo das Schiff der Kirche auf ihre Schultern gelegt wird und sie bricht unter diesem Gewicht zusammen. Und am Morgen des 29. April 1380, sie ist 33 Jahre alt, beginnt ein schwerer Todeskampf. Sie hat um die Absolution und die letzte Ölung gebeten. Danach ist sie bewusstlos und sehr unruhig. Und die Zeugen ihres Todeskampfes berichten, dass sie mehr als 60 Mal sagt: Heiliger Gott, hab Erbarmen mit mir. Und sie bittet nicht für sich um Gottes Erbarmen, sondern stellvertretend für die Kirche. Und nach mehreren Stunden verändert sich plötzlich ihr Gesicht. Eine himmlische Freude breitet sich darüber aus. Man sieht, dass sie etwas Unheimlichem entronnen war. Sie wird aufgerichtet in ihrem Bett. Sie beteuert ein letztes Mal, dass Urban der legitime Papst ist. Dann segnet sie alle und betet: Vater, hab Erbarmen mit mir um des Blutes willen. Und dann sagt sie mehrmals: Blut, Blut, wir wissen ja, es bedeutet Liebe. Dann sagt sie wie der Erlöser: Vater, in deine Hände befehle ich meine Seele und meinen Geist. Und sie stirbt um die Stunde der 6. Ja, Katharina wird nicht sofort bestattet. Ihr Leib wird in der Dominikanerkirche aufgebahrt und es kommen Ströme von Menschen, die sich von ihr verabschieden wollen. Mehrere Heilungswunder ereigneten sich durch die Berührung ihrer Kleider. Und allen war klar, dass eine Heilige gestorben war. Und bald danach wurde sie auch heilig gesprochen. Und jetzt ist sie Kirchenlehrerin. Ich habe mich für den Schluss eine, wie ich finde, wunderschöne Episode aus dem Leben von Katharina aufgehoben. Wir wissen, dass Katharina sich viel um Kranken gekümmert hat. Und sie hat eine Mitschwester, also eine Mantelatin, Palmerina, die war ziemlich alt. Und diese Palmerina hat Katharina gehasst. Man weiß nicht warum, aber sie hat sie gehasst, sie hat sie verflucht, sie hat nur über sie böse gesprochen. Und eines Tages bekommt eben diese Palmerin einen Schlaganfall. Und Katharina, obwohl sie wusste, dass sie sie hasst, eilt ihr zu Hilfe und die kümmert sich liebevoll um sie, aber die Kranke beschimpft sie, sie bleibt in ihrem Hass und die Gefahr ist groß, dass sie in dieser Sünde stirbt. Und das kann Katharina nicht akzeptieren. Sie fängt an zu beten und sie beschließt, dass sie nicht aus ihrer Zelle rausgehen wird, solange Gott sich nicht um diese Frau erbarmt hat. Und das macht sie oft mit Jesus, nämlich sie sagt einfach, ich will. Und man hatte damit gerechnet, dass Palmerina gleich sterben würde. Aber ihr Todeskampf hat 3 Tage und 3 Nächte gedauert und 3 Tage und 3 Nächte hat Katharina in ihrer Zelle im Gebet verbracht. Sie hat nicht aufgegeben und am 3. Tag ist es der Herr, der endlich nachgibt. Und Katharina läuft zum Haus von Palmerina, weil sie weiß, dass sie erhört wurde. Und zum großen Erstaunen aller Anwesenden begrüßt Palmerina Katharina mit Freude und Respekt. Sie versöhnt sich mit ihr und mit Gott und sie stirbt in Frieden. Und Gott zeigt danach der Katharina die Seele dieser Frau, die sie soeben durch ihr Fürbittgebet gerettet hat. Und diese Seele war so schön, dass kein Wort es ausdrücken kann. Jesus sagt dann zu Katharina, meine sanfte Tochter, dank dir habe ich diese Seele wieder bekommen, die verloren war. Findest du sie nicht besonders anmutig und schön? Wenn ich, der ich die göttliche Schönheit in Person bin, ich, von dem jegliche Schönheit stammt, wenn schon ich mich in die Schönheit der Seele so sehr verliebt habe, dass ich auf Erden gestiegen bin und mein eigenes Blut vergossen habe, um sie frei zu kaufen, wie solltet ihr nicht umso mehr füreinander arbeiten, damit keine einzige dieser wunderschönen Geschöpfe verloren geht. Ich habe dir diese Seele gezeigt, damit es dich anspornt, das Heil für alle zu erbeten und damit du anderen für dieses Werk nach dir ziehst, mit Hilfe der Gnade, die ich dir dafür geben werde. Ja, Jesus hat sich in die Schönheit der Seele von Palmerina verliebt und wir können sicher sein, dass er auch in die Schönheit unserer Seele verliebt ist. Und er bittet uns, wie er Katharina gebeten hat, dass wir für das Heil aller Menschen auf der Welt beten. Aber er bittet uns auch, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir in uns den Raum tragen, in dem er, Gott, aus Gnade wohnt, nämlich das Haus unserer Seele. Denn dort wartet Jesus sehnsüchtig darauf, dass wir ihm immer wieder im stillen Gebet begegnen. Möge die heilige Katharina uns dabei helfen. Amen.
Amen. Vielen Dank, Frau Vater, für diesen Vortrag über die heilige Katharina von Siena. Liebe Zuhörer, Sie können diesen Vortrag noch einmal nachhören in der Mediathek von Radio Horeb unter www.horeb.org, Sendereihe Spiritualität, da werden Sie bald diese Sendung finden. Wenn Sie lieber eine CD möchten, dann rufen Sie an beim CD-Dienst von Radio Horeb unter der 08328 921 120. Zum Abschluss des Tagesgebet heute zur heiligen Katharina von Siena. Und damit wollen wir diese Sendung abschließen. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast der heiligen Katharina von Siena das Leiden Christi und die Wunden seiner Kirche vor Augen gestellt. Im Dienst an der Kirche wurde ihre Liebe zu einem lodernden Feuer. Mache auch uns, die wir zu Christus gehören, bereit, die Leiden seiner Kirche mitzutragen, damit einst seine Herrlichkeit an uns offenbar wird. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ja. Heilige Katharina von Siena, bitte für uns. Danke Ihnen fürs Dabeisein. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.